Draftcast Nummer 203 schmeißt die Kamelle, startet die Fastnachtsumzüge eine Woche nach Karneval. Reden wir natürlich Football. Wir, das sind Roman John und Christian Schimmel. Hallo Roman, mein fastnachtsfreudiger Freund in Schleswig-Holstein.
Naja, also ich sag mal, Vorteil natürlich, wenn man keinen Karneval feiert, ist, man kriegt kein Coronavirus. Insofern bin ich da ganz zufrieden damit, norddeutsch zu sein in der aktuellen Zeit. Das war Christians Computer und wir reden heute über Quarterbacks, Christian, aber vorher. Kurz zu unserer Planung. Wir sind dieses Jahr zeitlich etwas eingeschränkter. Jetzt nicht unbedingt, was das Tape-Gucken angeht, aber was unser Podcast-Aufnehmen angeht, weil Christian nämlich natürlich passend zum Draft Anfang April eine Reise geplant hat. Ich weiß jetzt nicht, wie weit er in das Detail gehen möchte, überlasse ich ihm gleich, wenn er sprechen darf. Also er wird Anfang April für 2,5 Wochen, Christian?
Nee, ein bisschen weniger tatsächlich. 10 Tage bin ich.
Okay, 10 Tage ist er weg.
Bin ich unterwegs. Gute Nachricht, ich bin vor dem Draft auf jeden Fall wieder einsatzbereit.
Ja, das ist
und auf das jeden ist Fall das Wesentliche.
Genau. Dementsprechend haben wir ein etwas engeres Zeitfenster, um alle unsere Podcasts rauszuhauen. Was bedeutet, ihr werdet, wenn alles auf unserer Seite gut geht, jetzt in der kommenden Zeit immer 2 Podcasts von uns pro Woche bekommen. Wir werden die immer am Wochenende aufnehmen, was dann natürlich bedeutet, dass der zweite Podcast, den wir dann immer unter der Woche posten werden, vielleicht hier und da etwas outdatete Informationen hat. Mir fällt da gerade nicht das deutsche Wort ein. Veraltete Informationen hat, falls da irgendwas Aktuelles passieren sollte, bitten wir das zu entschuldigen, aber das wird hoffentlich auch nicht passieren, denn die Wahrscheinlichkeit dafür ist, glaube ich, auch eher gering.
Ich sag mal so, wir haben jetzt die Scouting Combine fast geschafft, warten jetzt noch auf Linebacker, D-Line, die Defensive Backs. Klar, es kommen immer mal wieder Nachrichten, aber so die ganz dicken News-Cycles sind dann jetzt erstmal rum. Die Teams werden jetzt ihre Boards so langsam, naja, ich will nicht sagen fertigstellen, da ist noch ein bisschen Zeit, jetzt kommen die privaten Workouts. Aber wenn es da was untergeht, das ist einfach mit der Zeit begründet, die Roman und ich zugegebenermaßen teilweise immer weniger haben. Aber nichtsdestotrotz, Roman, das Programm ist im Prinzip dasselbe wie in den letzten Jahren. Wir ziehen die Positionen durch, meistens mit 10 Spielern, manchmal mehr, vielleicht auch mal bei der anderen Position weniger. Viel Glück, 10 Inside-Linebackers zu finden, Roman.
Ich gebe mein Bestes.
Roman, der dafür selbst auf die Dorfsportplätze amerikanischer Samoas fahren würde. Oder Ostafrikas, wie man Twitter nehmen konnte. Ja, also es wird die Positionspodcasts geben. Wir fangen jetzt heute an mit den Quarterbacks. Es ist gefühlt eine Tradition, die wir schon seit ewigen Zeit fortgeführt haben. Der nächste Podcast, der dann kommt, sind die Offensive Tackles. Auch das, Roman, erfahrungsgemäß immer eine relativ frühe Position. Warum? Wir können die Position insofern relativ gut vorher schauen, weil die beiden nicht so ganz, also jede Position, bei jeder Position ist es interessant, das athletische Profil zu erfahren. Aber sagen wir so, bei auch den Positionen ist es nicht ganz so dramatisch. In den meisten Fällen, wie jetzt, sag ich mal, als Defensive Back, Wide Receiver. Oder auch insbesondere als Edge Rusher. Genau. Vielleicht sage ich noch gerade was. Es hören uns ja auch immer mal hoffentlich wieder neue Menschen. Oder Menschen, die nicht mehr ganz so neu sind, hören jetzt derdraft.de, was ganz toll wäre. Um das abzuschließen, was die Coverage betrifft, es wird wieder eine Live-Coverage geben. Geht mal davon aus, dass wieder bekannte Namen dabei sind. Folgt dem Johnny Vianzetti, dem Starter der Kickoff und dem James Wiel mal auf Twitter und dem Roman und mir sowieso. Also da wird es auf jeden Fall was geben. Und ja, wir werden heute Grades raushauen, also Noten für die Spieler. Das hat sich tatsächlich in 6 Jahren bei uns nicht geändert. Grundlegend gilt dazu, eine 1,0 ist die beste Note, die man erreichen kann. So, das ist quasi ein Spieler, den würde ich ohne Bedenken an 1 picken und halte ich mit dem, was wir wissen, für einen wunderbaren, für einen ganz herausragenden Spieler. Ich glaube, die Grade, ich habe es irgendwann mal die letzten Wochen auf Twitter gepostet, ich glaube, ich habe die Grade 4 oder 5 Mal vergeben. Genau. Die schlechteste Grade in dem Sinne wäre eine 7,9. Die erste Zahl sagt euch immer die Runde, in der wir den Spieler sehen. Die zweite, wo ungefähr wir in den Runden den sehen, zwischen 0 und 9. Das heißt, eine 2,5 wäre Mitte zweite Runde, eine 4,8 wäre späte vierte Runde. Wichtig in unseren Grades ist, Verletzungen spielen keine Rolle. Warum? Wir maßen uns nicht an, die Verletzungen zu beurteilen. Wir werden sie, wenn wir sie denn wissen, ist ja auch immer so eine Frage, nennen, mitteilen, meistens zu Beginn der Profile, von den Spielern, über die wir sprechen, aber sie haben keinen Einfluss auf die Grade, weil wir einfach sagen, maßen wir uns nicht an. Selbes Thema Charakter, wenn wir da Sachen wissen oder wenn beispielsweise bekannt ist, dass ein Spieler durch einen Drogentest gefallen ist oder ähnliches, oft kommen so Sachen, die erst nach dem Draft raus, werden wir das nennen, aber es hat keinen Einfluss auf die Grade. So. Wenn wir einen Spieler einschätzen, als Football-intelligent einschätzen und der dann, vielleicht spielen wir stehen halt viermal Academic All-American, okay, vielleicht hat das einen kleinen Einfluss, aber normalerweise halten wir das raus. Das heißt, was ihr von uns bekommt, ist eine Note mit der spielerischen Einschätzung und hoffentlich mit einer Beschreibung, was es für ein Spielertyp ist. Und da gibt es massive Unterschiede. Roman, was habe ich vergessen?
Ja, ich würde jetzt einfach da auch nochmal zusammengefasst gesagt, halt, wir graden nach Tape, weil das das Einzige ist, was wir eben zur Verfügung haben. Wir achten eben auf das, was der Spieler auf dem Feld geleistet hat. Wir können keine Interviews mit ihm durchführen. Wir können bei Upside, also sprich einfach, wie gut kann der Spieler in Zukunft noch werden, müssen wir halt ein Stück weit raten. Ist natürlich bei den NFL-Teams auch so, wobei die natürlich noch mehr Möglichkeiten haben, indem sie eben in den Interviews feststellen, wie spielintelligent ist er, wie lernfähig ist er. Das gleiche natürlich mit privaten Workouts, wo sie dann eben schauen können, wenn ich ihm eine neue Technik zeige, wirkt es so, als könnte er das schnell umsetzen. Da haben die NFL-Teams eben nochmal ganz andere Möglichkeiten, als wir das natürlich haben, weshalb unsere Grades auch oft sehr daneben liegen. Aber das geht nicht nur uns so, sondern auch allen anderen, in Anführungszeichen, Draft-Experten da draußen. Und es geht auch den NFL-Teams so. Schließlich gibt es auch im NFL-Draft immer wieder Busts. Nichtsdestotrotz, Christian, würde ich sagen, wir können dann jetzt gleich reinspringen in die Quarterback-Gruppe dieses Jahr. Einmal noch vorweg, normalerweise gehen wir die Positionsgruppen immer strikt alphabetisch durch. Allerdings gibt es ja in diesem Jahr zwei, ich sag mal, Frontrunner in der Quarterback-Klasse mit Joe Burrow und Tua Tagovailoa. Burrow wäre alphabetisch eigentlich als erstes dran. Allerdings haben wir dann beschlossen, eben diese beiden großen Namen am Ende zu besprechen, weil Tua ja sowieso als letztes dran wäre, eben in den 10 von Christian ausgesuchten Namen. Kommt das T als letztes? Deshalb starten wir jetzt mit Jacob Eason, Quarterback von Washington. Und Christian hat mich gebeten, die Mars-Jeweils vorzulesen, weil er sie sich noch nicht abgeschrieben hat von der Combine. 6'6", 231, 9,5 Zoll Hände. Er ist ein Redshirt Junior aus Lake Stevens, Washington. Ursprünglich Christian, was hältst du von ihm?
Genau, also grundsätzlich bei den Quarterbacks kann ich das tatsächlich machen, bei den O-Linern, die wir später aufnehmen, dann nicht mehr.
Ach so, okay.
Und vielleicht eine kleine Sache noch vor Jacob Eason. Du hast gesagt, ich habe die ausgesucht, für die uns das erste Mal hören. Roman und ich teilen uns die Positionen schwerpunktmäßig. Wir schauen die Top 10 von allen Positionen. Aber wenn es darum geht, die Spieler auszuwählen und dann entsprechend mehr schauen zu müssen bei der Position, habe ich, Esel nennt sich immer zuerst, der Schimmel manchmal auch, Quarterbacks und Offensive Line. Du hast den Rest der Offense. In der Defense hast du die Front Seven und die Edge Rusher und nicht die Defensive Backs. Und über die Spezialisten reden wir nur bei der Left Guard. In aller Regel. Es sei denn, es gibt so Leute wie Michael Dixon oder J.K. Scott, die eine gesonderte Betrachtung bedürfen. Aber
Ja, gibt ein paar gute Panther dieses Jahr, wobei er halt, ich nicht glaube, dass jemand an Dixon oder Scott rankommt.
ich auch nicht. Die beiden werden einen großen Platz in meinem Herzen haben. Und wenn Schottenheimer weiter OC in Seattle bleibt, wird Dixon ja auch weiter reichlich zum Einsatz kommen.
Eason.
Jacob Eason passt eigentlich ganz gut, weil Washington Native, hattest du gesagt, ist ein Transfer von der University of Georgia gewesen, ein Five-Star-Recruit, hat 12 Spiele als Freshman für Georgia gestartet und ist dann von einem Spieler verdrängt worden, über den wir später mit Jake Fromm noch reden werden. Der nämlich auch in diesem Draft ist. Vater hat Football bei Notre Dame gespielt. Vom Typus ist er für mich jemand Größe, also Arm, Entscheidungen. Und ich fand ihn relativ, ja, und schlecht unter Druck. Das ist so meine größte Kritik. Meine Note, meine Grade ist eine 1,8. Sprich, ich sehe ihn am Ende der ersten Runde. Und ich weiß, dass bei ihm die Grades all over the place sind. Also sprich, man hat schon sehr viele Hohes gehört. Ich habe aber auch schon, ich glaube mal, bei Matt Miller gelesen, der mit einem Teamoffiziellen aus der AFC gesprochen hat, der ihn irgendwie als zweitbesten Quarterback hat. Für mich ist es ein Starting Quarterback, der einen soliden bis guten Supporting Cast braucht. Fangen wir beim Positiven an. Das Einzige, was mich bei der Combine bei den Quarterbacks primär interessiert, neben dem allgemeinen athletischen Profil, ist die Handgröße. Das ist mit 9,5 bei ihm gegeben. Alles unter 9,5 oder dann sag ich mal 9, ein Viertel ist grenzwertig. Da werden wir über zwei Spieler dann auch im weiteren Verlauf noch sprechen. Warum sehe ich Eason spielerisch in der ersten Runde? Mir gefallen prinzipiell seine Präzision, vor allen Dingen kurz, ist sie gut bis sehr gut. Er kann einen Pass anbringen, wenn er Druck im Gesicht hat. Damit ist er eine Ausnahme in dieser Klasse. Er hat einen guten Arm, einen sehr guten Arm meiner Meinung nach. Er attackiert sehr, sehr gute Matchups. Er hat in den Spielen gegen Cal, Arizona und Oregon für mich nicht eine einzige katastrophal schlechte Entscheidung getroffen. Er hat zwei brutale Picks gegen Utah gehabt, vor allen Dingen der erste war es, glaube ich, der dann in einem Pick 6 endet. Aber generell ist es ein Quarterback mit guten Entscheidungen. Er kann auf Spots werfen. Er kann in der Bewegung werfen, was er allerdings selten macht. Und ich habe mir dann zum Schluss aufgeschrieben, für mich ist es, oder ich habe mir die Frage aufgeschrieben, ist er ein schlechterer Prospect als Derek Carr damals, den ich in der ähnlichen Range gegradet habe. Und für mich ist es das nicht. Kommen wir zum Negativen. Er nimmt sehr gerne den Checkdown. Vor allen Dingen gegen Carr war das zu beobachten. Also platziert die Bälle sehr gerne short. Nimmt zu viele Sacks, hält den Ball zu lange. Ist nicht zwingend derjenige, der ein überragendes Ballplacement hat. Sehr viele von den tiefen Würfen kamen als Play-Action. Auch das war vor allem gegen Kerl zu beobachten. Macht wenig mit seinen Füßen, was mich nervt, denn eine gute Fußarbeit trägt zur Präzision bei, zeigt aber auch, dass da noch ein bisschen Potenzial schlummert. Ja, und hat manchmal Probleme, in enge Fenster zu werfen. So, und also das ist so das Ding. Ich halte den eigentlich für einen Quarterback, der eine ziemlich gute Präzision hat, der einen sehr guten Arm hat, der generell gute Entscheidungen trifft, der auch tief werfen kann. Der, und das ist mein großes Fragezeichen, ich bin gespannt, wie deine Antwort ausfällt, unter Druck zu langsam ist, bei dem ich den Eindruck habe, das Spiel ist manchmal zu schnell und das wäre eine riesige Red Flag. Ich glaube aber, dass du den entwickeln kannst. Deswegen habe ich Jacob Eason von der University of Washington mit einer 1,8 auf dem Board.
Ich habe ihn mit einer 2,5 auf meinem Board, also Mitte zweite Runde. Ich würde sagen, es ist ein Quarterback, den man entwickeln kann, aber den man auch noch entwickeln muss. Deshalb habe ich da auch die Zweifel, ihn in die erste Runde zu packen, auch wenn ich stark davon ausgehe, dass irgendein Team ihn in der ersten Runde draften wird. Die Accuracy von ihm habe ich nicht so gut gesehen, offensichtlich wie du sie gesehen hast. Gerade, ich meine, er hat da im Endeffekt das Problem, was viele Quarterbacks am College und auch in der NFL haben, die einen kräftigeren Arm haben, dass sie tendenziell Würfe immer ein bisschen in den Boden reinwerfen, also ein bisschen zu kurz mit einfach zu viel Zip dann auf den Ball packen, dass sie dann einfach schneller sich absenken. Das habe ich bei ihm so als Problem gesehen. Dementsprechend ja, seine Accuracy für mich halt irgendwo immer so ein bisschen off gewesen. Okay, nicht ganz so schlimm, wie das jetzt gerade klang, aber irgendwo, dass ich eben sage, da ist einfach nicht die Konstanz da, wo ich sage, dass der eben wirklich so dieses Superstar-Level in der NFL erreichen kann, zumindest eben stand jetzt noch nicht, dass er da eben einfach Arbeit braucht, wie du es gesagt hast, an seiner Fußarbeit kann man mit Sicherheit noch was machen, an seinen Throwing Mechanics kann man mit Sicherheit noch was machen. Dass er eben einfach als Passer akkurater wird. Mir ist eben auch aufgefallen, dass seine Release so einen etwas langen Windup hat, also dass er ein bisschen lange braucht, um den Ball loszuwerden. Du hast eben angesprochen, unter Druck habe ich mir aufgeschrieben, muss er schnellere Entscheidungen treffen, wirkt er einfach etwas langsam. Er ist eben auch nicht der Superathlet, der dann anfangen kann zu scramblen, um Pass-Rushern wegzulaufen. Er hat auf jeden Fall die Upside, um ein Starter und um auch ein guter Starter in der NFL zu werden. Sonst hätte ich ihn nicht in der zweiten Runde. Offensichtlich, der Arm ist kräftig, wie du es angesprochen hast. Der kann tolle, tiefe Würfe machen. Er hat im Endeffekt die ideale Größe, könnte natürlich noch etwas kräftiger gebaut sein. Aber mit Sicherheit würde da auch ein NFL-Kraftraum ihn hinbekommen. Ja. Er bringt gute Tools mit, aber wie gesagt, mir ist das alles irgendwo noch ein bisschen zu unausgereift. Deshalb habe ich Jacob Eason Mitte der zweiten Runde mit der 2,5.
Bin gespannt, ob Arians den Mummert den an 14 oder 15 zu ziehen. Weil es wäre so ein Quarterback, der halt so
Ja.
seinen Starkarm-Offense quasi passen würde. Ne? Also Bucks picken an 14. Ich glaube, in Tampa wäre man am glücklichsten, wenn man irgendwie in die 20er traden könnte und ihn da pickt, aber ich weiß halt nicht, ob das funktioniert.
Also ich glaube, in Tampa wäre man am glücklichsten, beziehungsweise wäre Arians am glücklichsten, wenn er jemanden wie Philip Rivers oder sowas bekommen kann. Halt einen erfahrenen Quarterback, der in sein Scheme reinpasst.
Wollen wir mit dem nächsten Spieler weitermachen? Das ist
Ja.
auch sehr bezeichnend. Denn
Passt gut.
wir machen Jack mit Jack Fromm weiter. Quarterback von Georgia, ein Junior, 6'2", 219. Das ist für mich im Typus her ein smarter Backup. Ja, eine gute Nummer 2 mit limitierter Upside. Meine Grade ist eine 3,7. Ich habe ihn also Mitte, Ende der dritten Runde. Der eigentlich William Jacob Fromm heißt, wunderbarer Name, sehr poetisch, ist ein Georgia Native, ein Foster Recruit, Finance Major, und er hat Jacob Eason verdrängt und deswegen ein Three-Year Starter. Verletzungen waren eine gebrochene Hand, allerdings nicht an der Wurfhand nach einem Bootsunfall 2018. Genau, wie gesagt, Projection. Ich glaube, dass die Chancen einfach relativ hoch sind, dass er als ein Backup, also dass die Chancen höher sind, dass er als Backup endet als Starter. Zur Combine. Die Hände unter 9 Inch sind für mich eine Red Flag, gebe ich zu. Ich glaube, das 2018er Spiel gegen Notre Dame war ziemlich im Regen. Und da hat er auch so ein paar Probleme gehabt. Was gefällt mir bei Jack Fromm? Eine ziemlich saubere Fußarbeit, kann auf Spots werfen, sehr gutes Ballplacement stellenweise, hat gegen Notre Dame sehr, sehr gute Matchups attackiert, ist 3 Jahre Starter, technisch generell ein guter Quarterback, kann die Fenster rechts, links und über die Mitte treffen. Arm ist okay, allerdings auch nichts Besonderes. Generell ein recht präziser Quarterback und kann auch Receiver im Laufen, in vollem Lauf gut anspielen, sodass sie die Geschwindigkeit mitnehmen können. Aber wenn ich Mitte, Ende dritte Runde habe, gibt es natürlich ein bisschen was zu kritisieren. Es ist die Definition eines Checkdown-Quarterbacks und Roman, so sehr wie ich letztes Jahr auf der Not Ole Miss Offense rumgehauen habe, so sehr würde ich dieses Jahr auf der Georgia Offense rumhauen. Denn ich habe noch ein paar O-Liner von denen sehen müssen. Ja, hat mich genervt, hat mich wirklich genervt. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob sie nicht die falsche Entscheidung getroffen haben mit Fromm, auch wenn Fromm für das, was sie machen, vermutlich der bessere Quarterback ist. Ist natürlich mit über 6'2 nicht überragend groß, hat jetzt keinen überragenden Wurfarm, hat den einen oder anderen heftigen Pick drinne. Präzision tief ist schwierig, reagiert super spät auf Druck. Ja, hängt manchmal zu sehr am ersten Read. Und dann streut er halt wirklich zum Teil wirklich echt böse Würfe ein. Wobei die schlechten Würfe, die ich mir aufgeschrieben habe, eher eine miese Präzision als miese Entscheidungen sind. Genau, hält den Ball zu lang, zu spät mit dem Football, was dann halt mitunter zu Picks führt. Zu wenig Bums auf den Pässen steht bei mir drauf. Also das ist einfach kein überragender Arm. Hat Angst vor Druck, glaube ich zumindest, kein Deep Ball. zu viele Pässe unterworfen, was eigentlich, wie du eben gesagt hast, ein Phänomen von armstarken Quarterbacks ist.
Naja, wenn der Arm zu schwach ist, kommen sie halt gerne auch deshalb zu kurz.
Und ich habe mir was im Regen halt aufgeschrieben, denn das Texas A&M-Spiel war im Regen und da steht bei nur hat halt richtig große Probleme in dieser Partie gehabt. Ja, und Hand Size is a concern. Also so die Handgröße ist ein Problem. Vielleicht sagst du ein Thema gleich nochmal eintakt. Also das ist deswegen für NFL-Teams ein Konzern. Ich habe mir das nicht ausgedacht, weil das tatsächlich mitunter einfach was zu tun hat. Wie kann der Quarterback den Ball greifen? Das ist bei perfekten Bedingungen verhältnismäßig egal. Sonst würden die Spieler auch nicht da stehen, wo sie stehen. Aber es ist nicht egal, wenn es regnet, wenn die Bedingungen schlecht sind. Und ich glaube, dass er damit Probleme bekommen wird. Deswegen Jake Fromm für mich jemand, der gutes Backup-Potenzial hat, gute Technik, guter, durchaus intelligenter Quarterback, aber bei dem ich einfach nicht die Tools sehe, um als Starter aufzulaufen. Deswegen bei mir die 3,7.
Jo, also ich sag mal, bei der Einschätzung des Spielers sind wir uns da sehr, sehr ähnlich. Ich habe ihn mit einer 4,3, einfach weil ich
Das.
einen potenziellen nur Backup-Quarterback ungern am zweiten Tag ziehe, sondern dann eben eher früh am dritten Tag. Was ich mir eben bei Jake Fromm vorstellen kann, immer natürlich vorausgesetzt, dass alles gut läuft, dass er sich positiv entwickelt, dass er jemand wie Colt McCoy wird.
Ja.
Der langjährige Backup, mittlerweile ja in Washington, einfach so ein Karriereverlauf, wo irgendein, ich sag mal, halbwegs verzweifeltes Team ihn mal als Starter ausprobieren wird, wo man dann relativ schnell eben merken wird, dass aufgrund seiner Limitation man einfach nochmal jemand Besseren brauchen wird. Nichtsdestotrotz, dass er sich eben lange als Backup hält, wenn er dann mal reinkommen muss, weil sich eben der Starter verletzt, dass er dann eben auch dem Team die Chance gibt, Spiele zu gewinnen, weil er eben intelligent spielt, weil er eine quick Release hat. Im Endeffekt alles, was du gesprochen hast. Ja, das ist das große Fragezeichen, habe ich bei mir eben auch aufgeschrieben. Wie nimmt er Druck wahr? Also beziehungsweise nimmt er Druck immer wahr? Habe ich eben so ein Fragezeichen. Dass er scheinbar eben Blitzer und Rusher nicht immer wahrnimmt, wie er es sollte als Quarterback. Und natürlich der nicht ganz so kräftige Arm und die nicht ganz so tolle Statur. Wie du es schon gesagt hast, Jake Fromm, ich denke, wird auf lange Sicht ein hochwertiger NFL Backup Quarterback. Auch wiederum vorausgesetzt, dass alles gut läuft, dass er sich nicht verletzt, bla bla bla. Und deshalb habe ich ihn in der früheren vierten Runde mit der 4,3.
Ja, also ich sag's mal hier ganz deutlich, weil die Spekulationen kamen. Wenn der vor Eason geht, dann müsste mir das jemand erklären. Also.
Also ich sag mal so, wenn du Fromm und Eason vergleichst, hast du halt eben entweder Accuracy oder Arm Strength, so,
Ja.
um die beiden mal wirklich so auf das eine Thema zu reduzieren. Und offensichtlich haben sich die Coaches bei Georgia dafür entschieden, auf Accuracy zu gehen. Was man viel eher diskutieren sollte, ist, ob es sinnvoll war, Justin Fields auf der Bank zu lassen anstelle von Jake
Ja.
Fromm. Das ist, glaube ich, viel mehr das Thema, was diskutiert werden sollte.
Wie gesagt, für die Offense, die Georgia gemacht hat, kann ich verstehen, warum sie das so gemacht haben, wie sie es gemacht haben, aber.
Dann muss ich jetzt auch mal die Frage stellen, weil das war auch so eine Überlegung, die ich dann hatte. Wenn du heute ein Footballspiel spielen sollst, willst du dann Fromm oder Eason als Quarterback? Und ich bin mir da halt nicht so sicher, ob ich dann jetzt nicht lieber Fromm nehmen würde, weil Eason ist bei mir hauptsächlich höher auf dem Board wegen der Upside.
Es kommt auf die Umstände an. Da ich die Accuracy von Eason besser gesehen habe als du, würde ich dann schon Eason nehmen. Aber ich verstehe dein Argument. Ich verstehe das Argument. Gute Argumente brauchen immer Quarterbacks aus Air Raid Systemen. Ich bin einfach echt gespannt, ob du mir. Also beim nächsten Spieler halte ich es für möglich, dass du mir irgendwie eine Day-2-Grade um die Ohren ballerst oder ja, Undrafted Free Agent. Christian, warum hast du mir den gegeben? Wir werden die Antwort finden. Es geht um Anthony Gordon. Quarterback Washington State. Ein Redshirt Senior. 6'2", 205, 9 3/4 Hände. stand bei mir ursprünglich Mike Leach Quarterback mit furchtbarer Awareness. Jetzt steht da bei mir noch dazu Backyard Quarterback, also so Spielplatz Quarterback. Ja, Spielplatz ist ein bisschen zu despektierlich.
Bolzplatz.
Bolzplatz Quarterback. Ja. Ich habe irgendwie drei Grades bei Gordon durchgestrichen, bis ich dann halbwegs glücklich war. Da steht jetzt bei mir eine 5-0. Also Borderline Fourth Rounder oder eben Anfang fünfte Runde. Projection steht bei mir Boom oder Bust Quarterback ohne Technik und Pressure Awareness. Ja, und keiner, der groß improvisieren kann. Das ist irgendwie so ein bisschen das Fragezeichen. Zu Gordon. Schnelle Release. Ich meine, ganz ehrlich, bei einem Quarterback aus einer Air Raid eine schnelle Release zu erwähnen, ist eigentlich lächerlich, weil die brauchen sie alle in dem Scheme. Kann auch Spots werfen. Ist ziemlich gut. Also, er weiß auch, dass er sehr gut ist, über die Mitte zu werfen, aber da hat er zum Teil sehr, 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 sehr schöne Pässe. Ein paar nicht so gute, aber ein paar sehr, sehr schöne Pässe. Sidearm Release stellenweise, was ihm natürlich bei mir extrem geholfen hat. Ja, was haben wir noch Positives? Ja, ist einfach extrem, ziemlich gut über die Mitte. Kann tief werfen, auch wenn er jemand im Gesicht hat. Fußarbeit ist über das Jahr besser geworden. Die war am Anfang überhaupt nicht da. Das ist in späteren Spielen echt besser. Generell gute Entscheidung. Ja, aber also zu ihm muss man sagen, er steht halt oft einfach rum und wartet und feuert den Ball dann raus. Sieht ein bisschen aus wie bei Mahomes, nur er hat halt nicht so den ganzen die Statur und auch nicht ganz den Arm dafür. Aber der kann seine Highlight-Throws, also insbesondere gegen Texas. Ne, gegen Houston ist mir der eine oder andere in Erinnerung geblieben. Die sind schon stellenweise echt gut. Negativ, warum nur Anfang fünfte Runde? Ist ein JUCO Redshirt Senior, also Junior College Route plus Redshirt Senior. Ist halt dann immer schon ein bisschen älter. Reagiert spät auf Druck, das habe ich eben schon gesagt. Hat oft Probleme mit Pässen, die an der Anspiellinie runtergeschlagen werden. Genau, Druck habe ich schon gesagt. Hat am Anfang überhaupt keine Fußarbeit gezeigt. Das ist so für mich so eines der Schlüssel. Wenn du das bei ihm entwickelst, dann könnte aus ihm, glaube ich, echt was werden. Hat, Zitat wörtlich aus dem Bericht, unfassbar dumme Picks dabei. Ja, die Pässe schwäbeln hin und wieder mal. Also vor allen Dingen zur Seitenlinie ist mir aufgefallen, dass die relativ lange brauchen. Und er hat so manchmal die Tendenz, seine Wide Receiver zu killen mit dem Ballplacement. Das heißt, er wird den Ball in den Spot, wo sich der Receiver extrem ausstrecken muss, um den Ball zu fangen, und du genau weißt, der Safety ballert ihn dann halt in der nächsten 10. Sekunde weg. Und er verpasst halt den einen oder anderen Wurf. So, Gordon ist für mich halt echt spannend, weil ich glaube, dass die Grundpräzision und das generelle Footballverständnis bei ihm schon da sind und er auch die Tools hat, um in der NFL zu spielen. Aber er hat halt krass dumme Entscheidungen dabei, er hat technisch sau viel zu lernen. Die Interceptions von ihm, die machen mir richtig Sorge. Und halt auch das Verhalten unter Druck. Wobei, oh man, ehrlich, ich habe noch keinen Mike Leach Quarterback gesehen, der gut unter Druck war. Das war auch Mahomes nicht. Wobei deutlich besser als Gordon. Also deswegen Anthony Gordon von Washington State. Ich bin hochgespannt, wo du den hast. Ich habe ihn mit einer 5-0.
Ich habe ihn mit einer 5,3, womit jetzt dein Gewissen beruhigt sein dürfte.
Ja. Schon.
Ja, also Gordon ist so ein etwas, ich sag jetzt mal, positiv merkwürdiger Quarterback. Du hast halt, beziehungsweise ich habe halt bei ihm gesehen, eine relativ gute Accuracy, eben selbst wenn er vom Backfoot oder Flatfooted oder eben einen seiner Sidearm-Throws raushaut, wie du es ja angesprochen hast. Was natürlich die Accuracy noch etwas beeindruckender macht, wenn er eben nicht mit guter Fußarbeit wirft, hattest du ja auch angesprochen. Er hängt nicht am ersten Read fest, auch so eine Sache, die auch bei den letzten Washington State Quarterbacks immer ja, auf der positiven Seite stand, also auch etwas, was offensichtlich Mike Leach gut beibringen kann, dass Quarterbacks eben nicht nur am ersten Read hängen, sondern dann eben auch durch die Progressions gehen. Was mir noch negativ aufgefallen ist, was du jetzt nicht erwähnt hattest, ist, dass er, wenn er anfängt zu scramble, eine absolut grauenhafte Accuracy hat. Also aus dem Wurf heraus, er hat es auch nur ganz selten gemacht, weil er es wahrscheinlich auch selber wusste. Aus dem Lauf heraus absolut keine gute Accuracy. Die Bälle kommen total ungenau dann. Und ja, eben schlechtes Ballplacement gegen enge Coverage, die Interceptions, die du angesprochen hast, wo er einfach den Ball wirklich an, ja, er den Ball eigentlich dorthin werfen müsste, wo nur sein Receiver den fangen kann, er ihn aber dann dorthin geworfen hat, wo nur der Defensive Back den fangen konnte. Also bei ihm gibt es einiges abzustellen. Du hast es angesprochen, Fußarbeit ist noch verbesserungswürdig, an seiner Release ist mit Sicherheit noch zu arbeiten, diese abgeblockten Pässe an der Line of Scrimmage. Ich meine, Sidearm-Throws sind schön, wenn du 6'5 bist und Philip Rivers heißt, wenn du aber, ich muss jetzt gerade mal gucken, ob es gute oder knappe 6'2 sind. Ja, okay, es sind gute 6'2, aber macht eben dann doch schon den Unterschied, diese, ja, was sind das dann? 7, 8 Zentimeter Körperhöhe, wenn man dann eben den Ball seitlich raushauen will. Aber der Junge hat eben Potenzial. Zumindest Potenzial eben auch wie Jake Fromm, zumindest ein guter Backup-Quarterback zu werden. Deshalb, frühe fünfte Runde, bin ich da halbwegs bei dir, Christian.
Um das mal allgemein zu sagen, also ich mag die Spitze im Draft, aber es ist echt eine dünne Klasse, was so Spieler mit Potenzial, aber Red Flags betrifft, wo du denkst, die könnten sich entwickeln. Dann so klassische, weiß nicht, Mitte dritte Runde bis Anfang vierte Runde. Ja. Kommen wir nun zum, wie alle zumindest schreiben, zum sechsten Pick des 2020er NFL Drafts. Nämlich zu Justin Herbert. Ich glaube, es gibt in den letzten Wochen und Monaten keinen Quarterback, der so oft mit den Chargers in Verbindung gebracht wurde. Was einen gewissen Sinn ergibt, wenn man davon ausgeht, dass zwei andere Quarterbacks vorher an 1 und zu den Dolphins gehen. Aber wir wissen, im Draft kann viel passieren und ich vermute mal, dass du für die Top-Leute auf jeden Fall unter die ersten drei musst. Zu Justin Herbert, Quarterback Oregon Senior. 6'6", 236 mit 10er Händen. Typus, groß, Toughness steht bei mir. Ich habe ihn mit einer 1,7 auf dem Board. Also ein Tacken besser als Eason, aber auch nicht krass viel besser. Genau. Also ich glaube, dass er, also meine Projection geht schon eher in die Richtung Starter, ein durchschnittlicher Starter. Vermutlich niemals ein Top-8-Quarterback in der NFL, also niemals zum besten Viertel zählend. Positiv. Größe, kann sich für seine Größe auch relativ gut bewegen, also vor allen Dingen die Läufe waren eigentlich ganz gut getimed. Kann aus der Pocket rausrennen, um Zeit zu gewinnen. Schnelle Release, vor allen Dingen für die Größe. Kann den Schritt in der Pocket nach vorne machen, um sich von Druck zu entledigen. Mindestens ein sehr guter Arm steht bei mir. Zieht den Wurf auch unter Druck durch, ist bei mir dick unterstrichen, das machen die wenigsten College Quarterbacks, da hat er bei mir viel Kredit gewonnen. Fußarbeit ist okay bis gut für die Größe. Ja, Gutsy steht bei mir, also das ist ein Quarterback, der im Notfall auch, dem sein Körper egal ist, wenn er das Play machen muss. Das gefällt mir ausgesprochen. Entscheidungen sind normalerweise gut. Ich mag seine Toughness, habe ich ja schon gesagt. Ja, das ist so der Basis. Ich habe jetzt gar nichts zu ihm persönlich gesagt. Ist ein Eugene Native, also kommt aus Oregon, freier Starter, Biologie Major. Hat Baseball und Basketball in der Highschool gespielt. Und der jüngere Bruder hat Thailand oder spielt noch Thailand bei den Ducks. Und auch beide Eltern waren Athleten auf der Oregon University. So, zum Negativen. Warum Justin Herbert nur mit der 1,7? Er hält den Ball oft sehr lange. Inkonstante Präzision, gerade auch kurz. Vor allen Dingen nach außen. Öfter mal spät mit seinen Würfen. Hat einfach keine Konstanten seiner Präzision, was mich nervt. Also wirklich nervt. Generell eine ordentliche Präzision, aber halt auch nicht viel mehr. Und verpasst dadurch einfach schlicht zu viele Würfe. Er hat die Fähigkeiten, er hat den Arm, er hat das Talent, aber er verpasst mir einfach schlicht zu viele Würfe. Und das hat dann dazu geführt, ich hatte eigentlich über einen Großteil der Spiele so, ja, irgendwie 1,5, 1,6 drinne. Ich bin dann jetzt bei einer 1,7 entsprechend gelandet. Weil mir einfach die Konstanz fehlt. Und es ist allerdings näher an der 1,6 als an der 1,8 dran. Das heißt, ich sehe halt schon einen kleinen Unterschied zu ihm und Eason. Und abschließend, weil ich weiß, dass alle Hörer diese Frage bewegt, ich könnte damit leben, wenn die Chargers ihn da picken. Also es wäre für mich nicht das komplette Desaster. Aber ja, werde da vermutlich auch nicht vor Freude aufspringen. Deswegen Justin Herbert, Oregon Quarterback 1,7.
Jo, ich sehe das insofern ähnlich wie du, als dass Justin Herbert halt ein etwas besserer Jacob Eason ist. Deswegen habe ich ihn mit einer 2,3 auf meinem Board sitzen, also auch in der zweiten Runde. Im Endeffekt, ich habe zu ihm wirklich sehr viel von den Notizen gemacht, die ich auch bei Eason habe. Eben wirft mit zu viel Zip, wirft die Bälle dann auch tendenziell zu sehr in den Boden und damit dann zu kurz. Natürlich bei ihm positiver als bei Eason offensichtlich die Athletik. Er kann aus dem Lauf heraus effektiv werfen. Und was mir auch sehr gefallen hat, wenn er selber mit dem Ball läuft, der Stiff Arm fällt positiv auf, wie er dann Tackler von sich damit fernhalten kann, um mehr Yards rauszuholen. Ansonsten, ja, was du gesagt hast, die Accuracy stört mich. Einfach, dass er den Ball nicht konstant akkurat werfen kann, dass er eben da die Probleme hat, obwohl seine Fußarbeit eben schon recht ordentlich ist, jetzt noch nicht perfekt, aber dann für mich eben auch so die Frage, wie viel Luft ist da noch nach oben? Und deshalb habe ich mit mir gekämpft, aber besser als frühe zweite Runde wollte mein Bauch ihn nicht packen.
Was glaubst du, wo er geht? Also glaubst du, er geht da, wo er momentan gemockt wird? So hoch in den Top Ten?
Er ist halt Toolsy, ne? Du hast ja die Größe, du hast den kräftigen Arm und du hast die Athletik. Ich meine, hat er ja auch bei der Combine gezeigt mit der 4-6-8, die ja offiziell über die 40 gelaufen ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass er in den Top 10 gedraftet wird und ich kann mir vorstellen, dass er dann, ja, auch wenn es ein leicht anderer Spielertyp ist, dann wie so ein Ryan Tannehill endet, in Anführungszeichen, auch wenn er jetzt natürlich letztes Jahr gut gespielt hat für die Titans, aber dass er halt nie eben, selbst wenn er das beste Coaching bekommt, eben nie, ja, so in die Top 10 reinkommt von NFL Quarterbacks, weil irgendwo immer halt so ein bisschen doch noch Limitationen da sind bei ihm.
Das glaube ich auch. Also dafür ist die Präzision einfach nicht so gut, wie wir wissen. Präzision ist letztlich das wichtigste Kriterium für einen Quarterback, neben vielen anderen, aber wenn du nicht in der Lage bist, einen Ball dahin zu werfen, wo du ihn hinwerfen willst, keine Chance. Wenn ich böse bin, würde ich sagen, gute Überleitung.
So, warte mal, jetzt bevor wir weitermachen. Wir haben jetzt die beiden 6-6 Quarterbacks besprochen und ich glaube, wir sind es unseren Zuhörern schuldig, im Endeffekt den Madden Curse des Quarterback Drafts anzusprechen.
Ja, mach mal.
Ich muss sagen, großes Lob da an Robert Mays, der mich seinerzeit darauf aufmerksam gemacht hat. Auf mockdraftable.com, das ist eine sehr spannende Seite, da kann man sich eben die Combine-Resultate seit 1999 anschauen und entsprechend dann auch Spieler untereinander vergleichen. Und wenn man sich dann einfach mal anguckt, eben in den letzten 21 Jahren, welche Quarterbacks dort mit 6-6 oder größer gemessen wurden, zu denen, wie gesagt, dieses Jahr Justin Herbert und Jacob Eason gehören. Ich lese jetzt einfach mal die Liste vor. Joe Flacco, Ryan Mallett, Brock Osweiler, Mike Glennon, Paxton Lynch, Tyree Jackson, Byron Leftwich, John Navarre, Matt Schaub, Derek Anderson, Jordan Palmer, Jamarcus Russell, Eric Ainge, Josh Freeman, Tony Pike, John Skelton, Tyler Bray, Sean Mannion, Nate Sudfeld, Jake Luton, Justin Herbert und Jacob Eason. Dem, ich sag jetzt mal, football-interessierten Zuhörer dürfte aufgefallen sein, dass ja, Joe Flacco hat einen Super Bowl gewonnen, aber an sich ist da jetzt kein Name bei, der einen so wirklich vom Hocker haut. Und natürlich das absolut Gemeine dabei ist, dass wenn man sich dann die nächste Gruppe anguckt mit 6-5, da hat man dann eben Leute bei wie Tom Brady, Carson Palmer, Eli Manning, Philip Rivers, Ben Roethlisberger, was eigentlich schon reichen dürfte. Ich meine, die Liste geht jetzt noch, ich habe jetzt kein Interesse daran, noch weiter zu blättern. Aus irgendeinem Grund scheint es eine Grenze zu geben zum Superstar Quarterback sein, die bei 6-5 liegt. Größer darf man nicht sein. Dementsprechend ist es natürlich eine Verschwörungstheorie, denn solche Regeln gelten nur so lange, bis sie widerlegt werden. Aber auf jeden Fall schon mal kein gutes Omen für Justin Herbert und Jacob Eason. Und auf jeden Fall, der nächste Spieler hat das Problem nicht, Christian.
Nee, das hat er nicht. Das war eine wunderbar charmante Überleitung mit ihren
Es sei denn, du
Geschwindigkeiten.
wolltest jetzt nochmal auf die 6-6-Regel eingehen.
Nee, aber als Chargers-Fan scarst du mich damit gerade halt ein bisschen, auch wenn wir im Vorfeld auch schon mal drüber gesprochen haben. Zur Wahrheit gehört, ich glaube, du kannst in den Top 5 dieses Jahr beruhigt genau zwei Quarterbacks ziehen. Wenn die Medicals passen. Aber da kommen wir am Ende zu. Jalen Hurts gehört da nicht dazu. Oklahoma Senior 6'1, 222, 9 3 Viertel Hände, ist für mich ein Athlet, ein Touchthrower, mit einer furchtbaren Pocket Awareness und Druck Awareness. Das irgendwie zieht sich jedes Jahr durch die Klassen. Es gibt Ausnahmen. Ich habe ihn auf meinem Board mit einer 4,4 Mitte vierte Runde. Kommt aus Texas, Four-Star Prospect, hat bei Alabama gespielt, ist dann abgelöst worden von einem Spieler, über den wir später reden, mit Tua Tagovailoa. Hat es schon als Freshman gestartet, was unter Nick Saban extrem selten ist. Kommunikationsmajor, Media Relations interessanterweise, also der sollte keine Probleme haben, Interviews zu geben. Und ist dann in seinem Senior-Jahr, also in seinem letzten Jahr, als Graduate Transfer zu Oklahoma gegangen. Und hat mit den Roman die Playoffs erreicht, was sein vorheriges Team Alabama nicht geschafft hat. Man könnte trotzdem überlegen, ob es so wünschenswert war, dieses Playoff-Halbfinale zu erreichen. Wenn man
Man
sich
könnte vielleicht auch sagen, dass wenn sich Tua nicht verletzt hätte, wahrscheinlich Alabama anstelle von Oklahoma in die Playoffs gekommen wären, weil sie vermutlich nicht gegen Auburn verloren hätten.
Ich glaube trotzdem, dass Oklahoma der Pick gewesen wäre.
Sicher?
Aber ja. Also sicher nicht, aber ich halte es.
Alabama One-Loss-Team und eben das, der eine Loss gegen LSU und ich sage jetzt auch mal unglücklich gegen LSU. Also.
Es war schon ein bisschen Freakspiel. Das stimmt
Ja.
schon. Aber das ist eine Debatte für einen anderen Tag. Hätte es sich passieren können. Bei Hurts steht bei mir auf der positiven Seite. Guter Läufer, schöner Pumpfake, durchaus akkurater Quarterback, wenn es um die kurzen Würfe geht. Athletik offensichtlich, Elusiveness, ziemlich gut zur Seitenlinie, ordentlicher Arm. Playmaker steht bei mir. Dann steht bei mir ein gemeiner Satz, der nicht so negativ gemeint ist, wie er klingt. If Taysom Hill has a role in the NFL, he should have one too. Also wenn Taysom Hill eine Rolle hat, dann sollte er halt auch eine haben. Die Frage ist, ist er so viel mehr? Kann die Mitte attackieren, kann den Ball schnell aus der Hand bekommen. Ja, da steht bei mir noch CeeDee Lamb is incredible, aber über den werden wir an einem anderen Tag reden. Kann aus den Lauf herauswerfen. Immer wieder lichte Momente als Passer. Das klingt alles so gemein, aber ich mag ihn halt als Passer nicht wirklich. Das ist mein Problem. Deswegen halt auch die 4-4. Hält den Ball manchmal sehr lange. Pocket Awareness ist ein Riesenproblem. Also, wie bewegen sich meine Mitspieler? Wie bewegt sich der Gegenspieler? Wo und von wann kommt Druck? Genau, das ist das, mit was ein Pocket Awareness gemeint wird. Ach so, wenn ihr irgendwas Begriffe nicht versteht, schreibt uns am besten auf Twitter, @chris5sh oder @ma2 und dann Chemist.
Ja.
Oh, sensationell.
Also im Endeffekt mein altes Twitter-Handle Masche Mist nur mit einer 2 anstelle des S.
Ja. So Kreativität von einem Naturwissenschaftler bin ich einfach nicht gewohnt. Hurts, um wieder aufs Negative zu kommen, nimmt generell schnell die Augen runter und läuft dann viel. Er findet gute Rush Running Lanes, so, da ist er halt einfach stark drin. Aber er fokussiert sein Spiel als Quarterback da halt auch relativ stark drauf. Das ist halt das Problem. Die Pässe hängen etwas in der Luft. Er macht wenig mit den Füßen, speziell beim Wurf. Wirft gerne vom hinteren Fuß, was manchmal sogar klappt, steht bei mir. Gut für ihn, aber das ist einfach ein Problem. Hat massive Fumble-Probleme gehabt. Immer wieder unterworfene Pässe, kein Ballplacement, keine konstante Präzision. Ein reiner Touchthrower, also auch wenn er mal einen starken Wurfarm oder einen schnellen Wurf braucht, führt er ihn nicht aus. Ich glaube, dass er durchaus den Arm in bestimmten Bereichen dafür hätte. Ich sehe ihn zusammenfassend nicht als Starting Quarterback in der NFL. Und ja, das, wie gesagt, eine der schlechtesten Pressure Awarenesses, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, steht bei mir noch, und du wirst es verstehen, Matt Barkley-esque. Es ist irgendwie ein hartes Urteil. Ich mag den als Playmaker, ich mag den als Athlet, ich mag den auch als Typ. Also, wie er damals seine Degradierung bei Alabama genommen hat, und er hat ja letztes Jahr im SEC Championship Game nochmal einen echten Moment für ihn gehabt. Ich hoffe, dass der Erfolg hat, so als Typ. Ich tue mich einfach schwer, und ich weiß, wir leben in modernen Zeiten, Roman, wo du irgendwie nicht der Quarterback stehen musst, der einfach nur in der Pocket rumsteht und die Bälle verteilt. Ich weiß, wir haben Leute, die laufen können, aber ich sehe es nicht. Und deswegen 4-4.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, so diesen Taysom Hill-Gedanken, der ist mir gar nicht gekommen, ihn als so eine Multizweck-Offensivwaffe einzusetzen. Ich habe es einfach mal gewagt, ihn nur als Quarterback zu bewerten, und da habe ich ihm eine 5,9 gegeben, späte fünfte Runde. Ja, er hat die Tools, er hat die Athletik, er hat eine gute Kraft in seinem Wurfarm, aber so gefühlt hört es dann da eben auch auf. Du hast es angesprochen, die Accuracy ist unglaublich inkonstant. Fußarbeit ist nicht schön anzuschauen. Seine Offense bestand effektiv, beziehungsweise die Oklahoma Offense im Passspiel bestand effektiv letztes Jahr daraus, dass Jalen Hurts einen Read macht und wenn der zu ist, läuft er selber. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass wenn der erste Read zu war und dann die Defensive Line ihn contained hat, also ihn davon abgehalten hat, aus der Pocket rauszulaufen, da war gefühlt nur noch Panik bei ihm angesagt, weil er nicht wusste, was er tun sollte in dem Moment. Also ja, das für mich Jalen Hurts zusammengefasst. Als Läufer dynamisch, sehr gefährlicher Open Field Runner, lässt Leute ins Leere laufen, hat die Schnelligkeit, Big Plays zu machen, aber als Passer ist da einfach noch so viel zu tun, was natürlich passieren kann. Und er hat eben gute Tools, auch wenn er ein bisschen kurz ist, aber auch darum lässt sich herum schemen in der NFL. Deswegen habe ich ihn eben Ende der fünften Runde gegradet.
Also der Punkt ist halt, wenn du halt glaubst, dass er nur so eine Rolle wie Taysom Hill übernimmt, dann ist die 4-4, die ich habe, zu hoch, da ist deine Grade
Ja.
besser. Das ist so. Ich traue ihm ein bisschen mehr zu, aber ich bin vorsichtig. Also,
Ja, aber
das ist
ich
schwierig.
sag mal so, irgendein NFL-Team, wenn irgendein NFL-Team diesen Taysom Hill-Gedanken kriegt, den du hast, dann
Ja.
wird er in der dritten Runde gedraftet. Weil die
Ja, denke ich auch.
NFL-Teams dumm sind. Weil die sich sagen, das ist der einzige Spieler in diesem Draft, der diese Rolle einnehmen könnte, also müssen wir ihn unbedingt kriegen, also nehmen wir ihn in der dritten Runde. Schon oft geschehen.
Kommen wir zu einem Spieler, bei dem vollkommen falsch von den Leuten da draußen interpretiert worden ist, dass ich den Spieler total mag. Woher kommt das? Ich habe einen Quarterback-Mockdraft veröffentlicht, nur mit Quarterbacks, und da traden die Chargers am Ende der ersten Runde hoch und ziehen Jordan Love. Quarterback von Utah State, ein Redshirt Junior, 6'4", 224, 10, ein halber Hände, 98er Jahrgang. Steht bei mir effortless Thrower, Probleme mit seinen Entscheidungen und eine schlechte Verhalten unter Druck mal wieder. Effortless Thrower ist einfach gemeint, super natürlicher Arm. Ich habe ihn auf meinem Board mit einer 3-1. Anfang dritte Runde. Im Übrigen, was sich bis jetzt durch diesen Podcast als Narrativ zieht, ist, dass Roman alle Spieler schlechter bewertet hat als ich. Das heißt, ich bin einfach altersmilde geworden und sollte nochmal in das Roman-Jonsche Bootcamp für Grading gehen, damit ich da mal ein bisschen besser werde.
Vielleicht bin ich auch zu streng, Christian. Vielleicht bin ich auch zu
Ja,
streng.
oft gleicht sich das ja aus. Aber nochmal, die Grades sind nicht, wo glauben wir, dass die Spieler gehen, sondern wo schätzen wir sie ein. Das nochmal deutlich zu machen. Bakersfield, California Native, Freestyle Recruit.
Passt zu den Chargers. Ne? Bakersfield ist doch Los Angeles Großraum, wenn ich das gerade so richtig im Kopf habe.
Ja, ganz grob. Weißt du, wer noch aus Bakersfield ist? Der Ex-Marburger und Frankfurter Runback Sellers nach Seattle.
Ja, bitte. Denn dann passt das doch.
Genau, der hat schon hat schon auch als Redshirt Junior seinen Abschluss gemacht. Sein Vollstarter als Redshirt Sophomore. Und hat 3 Geschwister. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so krass relevant ist. Und er hatte ein deutlich besseres Jahr 2018 als 2019. Das sollte man vielleicht dazu sagen. Wir wissen aber anhand der Daten auch, dass das letzte Jahr im College relativ entscheidend ist. Und da habe ich in vielen Bereichen eben meine Probleme mit Jordan Love. Ich sehe ihn nicht als Starter, vor allen Dingen früh nicht. Der hat einige schlechte Angewohnheiten. Ein guter Backup mit Upside, deswegen mit einer 3-1. Der scared mich, Roman. Also der scared mich wirklich, vor allem wenn die Chargers ihn dann 6 ziehen sollten. Da müsste ich vermutlich echt nochmal ganz intensiv ins 2018er Video rein. Von seinen athletischen Fähigkeiten, von seiner Größe, von seiner Armgröße, alles da, schnelle Release, Fußarbeit ist gut, was wiederum mit seiner Präzision ein bisschen ans Kern kann, kann sich in der Pocket bewegen, Präzision kurz ist gut, kann die Mitte des Feldes attackieren, kann laufen, wenn er es benötigt, wobei er das halt nicht die Augen runternimmt. Wie gesagt, sein Arm, die Art und Weise, wie er wirft, ist gut, ist auf jeden Fall gut genug. Ich habe mir dazu geschrieben, dass er halt seine Completion Percentage, also die Prozentsatz komplettierter Pässe lag bei 61,9%, aber allein in den Videos, die ich halt gesehen habe, haben seine Mitspieler halt auch eine Tonne an Pässen gedroppt. Also das war zum Teil nicht schön anzusehen, vor allen Dingen, der sich mit so sehr mit Receivern auseinandersetzt wie du, Roman. Arm ist gut, nicht Elite. Und hat 1 oder 2 sehr, sehr gute Würfe in jedem Spiel. So. Warum sehe ich Jordan Love so kritisch? Er macht sehr viel mit dem First Read. Manchmal ohne zu schauen, wirft er dahin. Das Wake Forest Tape in der Hinsicht ist brutal. Reagiert zu spät auf Druck. Ball Placement kills seine Receiver zu oft. Ich habe den Eindruck gehabt, dass er manchmal nicht weiß, was er machen soll, wenn er unter Druck ist. Unterschätzt die Schnelligkeit und Range von einem Cornerback oder Safety. Er unterschätzt einfach, wie schnell ein Defensivspieler von Punkt A zu Punkt B kommen kann. Und dadurch wirft er halt den einen oder anderen Pick, weil die Bälle dann einfach zu lange in der Luft sind. Kein überragendes Ballplacement. Seine schlechten Würfe sind richtig schlecht. Also richtig, richtig schlecht. Und führen einfach oft zu Turnovern. Von denen er jetzt auch schon 17, also er hat sein Redshirt Sophomore-Jahr war deutlich besser, aber jetzt in diesem Jahr hat er halt 20 Touchdowns und hat 17 Interceptions geworfen. Das ist halt krass viel. Und das ist in den Mahomes-Vergleichen so schwierig, weil Mahomes hatte irgendwie 55-3 oder so. Also irgendwie ein ganz anderes Verhältnis. Jordan Love übersieht gerne mal einen Linebacker. Sideline-Würfe kommen nicht mit Geschwindigkeit oder manchmal nicht mit Geschwindigkeit. Wirft so gut wie gar nicht aus dem Lauf heraus. Habe ich nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen. Finde ich ein bisschen schräg. Keiner, der wirklich gut improvisieren kann. Und das ist halt das, was für mich halt ihn von Mahomes so entscheidet. Man liest die Vergleiche so oft. Ist ein ordentlicher Athlet, aber auch nicht mehr. Und ist auch verhältnismäßig selten tief gegangen. Also, kurz gesagt, vielleicht haust du meine Analyse jetzt auseinander, aber ich sehe diese Mahomes-Vergleiche halt nicht, weil Mahomes hat anders gespielt. Und das kam halt, weil Jordan Love eben diese geilen Würfe in enge Fenster hat. Und halt auch zum Teil ein bisschen wilder Quarterback spielt, wie das Mahomes ja auch gemacht hat. Aber er hat es aus einer anderen Offense gemacht, das ist das eine. Und er hat es halt meiner Meinung nach auch mit anderen athletischen Fähigkeiten gemacht. Ich glaube, dass er sich entwickeln kann. Ich glaube aber, dass er wirklich Zeit braucht und sitzen sollte. Von daher Jordan Love, Quarterback Utah State, bei mir mit einer 3-1. Ich bin hochgespannt, wo du bist.
Ich habe ihn mit einer 2,2 auf meinem Board. Also frühe zweite Runde. Und wäre ich jetzt bei meinen Grades aufgepasst hätte, lieber Christian,
Ich habe aufgepasst. Das ist auf dem Kosten vor Easton und Herbert.
wenn ich die Chargers wäre und ich wäre an 6 on the clock und Tour und Burrow, die ich potenziell vielleicht, man weiß es nicht, höher gerankt habe noch, wären schon vom Board. Und ich müsste unbedingt einen Quarterback draften. Dann wäre das für mich Jordan Love. Es
Okay,
wäre
dein Testniveau ist zu kritisch.
für mich ein Reach, offensichtlich. Offensichtlich müsste der erste Jahr auf der Bank sitzen, so wie das Patrick Mahomes seinerzeit getan hat, so wie das Colin Kaepernick zunächst getan hat. Glücklicherweise hat man einen zumindest ansatzweisen kompetenten Quarterback noch im Team in Los Angeles. Ja, also ich habe mir aufgeschrieben, dass er sehr oft flat-footed wirft, wo du ja meintest, gute Fußarbeit bei ihm, das habe ich bei ihm nicht gesehen. Was dann natürlich mich schließen lässt, dass unter Umständen seine Accuracy besser werden könnte. Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass er aus dem Lauf heraus gut werfen kann, was ich nicht getan hätte, wenn ich es nicht gesehen hätte. Insofern weiß ich nicht, ob du es übersehen hast oder wir verschiedene Spiele gesehen haben. Auf jeden Fall habe ich ihn aus dem Wurf heraus Lauf. Oh, ich sag's jedes Mal falsch rum. Ich habe ihn aus dem Lauf heraus gut werfen sehen. Ich habe Fragezeichen, offensichtlich du auch hast. Ich habe seine schwache Pressure Awareness bei mir stehen. Ich habe bei mir stehen, dass er underneath Defenders in Zone Coverage, die von dir angesprochenen Linebackers, oft nicht wahrnimmt. Ich habe mir aufgeschrieben, dass er Bälle häufiger in Coverage hineinzwingt, anstatt nach besseren Optionen zu suchen. Ich habe mir aber auch aufgeschrieben, dass er mit Antizipation werfen kann, was auch nicht jeder College Quarterback hinkriegt, zumal nicht die, die raw sind. Ich habe mir aufgeschrieben, dass er ein guter Athlet ist, hat er auch bei der Combine gezeigt. Leider geht er etwas schnell zu Boden. Könnte man vielleicht nochmal daran arbeiten, dass er etwas mehr Lower Body Strength bekommt, um eben auch mal einen Tackler abstellen zu können. Und vielleicht ist das auch meine Patrick Mahomes-Überkompensation, den ich seinerzeit viel zu niedrig gegradet hatte. Aber aus meiner Sicht, also Jordan Love hat aus meiner Sicht eine extrem hohe Upside einfach als Quarterback. Der hat einen sehr kräftigen Wurfarm, der kann tiefe Bälle in enge Fenster werfen, wenn eben die Accuracy dann mal passt. Er hat aus meiner Sicht eben auch noch die Möglichkeit, eben grundsätzlich an seiner, ja, an seiner ganzen Wurfapparatur, an seiner Fußarbeit, an seiner Release und so weiter zu arbeiten, um eben mehr Accuracy zu bekommen. Und ja, der wird aber erstmal sitzen müssen. Nichtsdestotrotz ist der mein dritter Quarterback auf dem Board in der frühen zweiten Runde mit einer 2,2.
Spannend. Wir kompensieren alle für Mahomes. Du bist ja nicht alleine. Und das muss aber eigentlich auch die halbe NFL machen, weil sonst wäre er nicht an 11 oder an 10.
Ich bin jetzt gerade am Überlegen.
Sie haben mit Buffalo getradet, um vor
Ich
die
glaube,
Saints zu
ich
kommen.
glaub, das war 10.
Ich glaube auch, ja.
Ja. Vielleicht auch 11, wer weiß. Wir können es nachschauen.
Aber ja, es ist interessant. Also Jordan Love, ein hochinteressanter Spieler. Ich bin sehr, sehr gespannt, wo der landet.
Ich meine, das ist natürlich auch so ein Spieler, wo wir wirklich einfach raten müssen.
Ja.
Weil eben wirklich das, was ich am Anfang angesprochen habe, bei ihm wird ganz, ganz wichtig sein, was die Coaches sagen, die mit ihm im Meeting saßen und eben getestet haben, wie gut ist seine Fähigkeit, Defenses zu analysieren, wie gut ist seine Fähigkeit, schnell zu denken und dann natürlich auch auf dem Feld, wie schnell kann der neue Sachen umsetzen, beziehungsweise wird er voraussichtlich neue Sachen umsetzen können. Also das ist eben ein Pick, wo dann auch der Quarterbacks-Coach ihn absegnen muss. Weil wenn der sagt, nee, den kriegen wir nicht hin, dann ja, würde ich ihn vielleicht irgendwann am dritten Tag draften.
Ja, vielleicht ein ganz guter Moment, um nochmal zu sagen, ich glaube ja, dass Quarterback die Position ist, die wir am wenigsten einschätzen können, weil weil Führungsfähigkeiten, weil Lernfähigkeiten, weil so viel sich bei der Position im Kopf abspielt, was wir einfach so, es gibt auf Tape immer mal wieder Andeutungen zu gewissen Verhaltensweisen, gerade wenn man schon in anderen Spielen auch gesehen hat, wie wir das in den letzten Jahren haben. Aber es ist zum Teil unglaublich schwer zu beurteilen, gerade wie sich jemand verhält, wenn die Sachen eben nicht mehr so gut laufen. Und Roman, dass die NFL-Teams damit ja auch Probleme haben, zeigt ja auch, dass es, sage ich mal, bestenfalls durchschnittliche Trefferquote gibt. Ich glaube, wenn man einen Großteil der NFL-Medien zusammennehmen würde und würde diese Quarterback-Boards gegenüber den NFL-Boards halten, ich weiß nicht, ob die Unterschiede so riesig groß wären. Ich glaube, das zeigt, wie man da einfach im Nebel stochert. Und wie gesagt, gerade auf dieser Position bin ich davon überzeugt. Wir machen das so gut, wie wir können, das machen alle Draft-Nicks. Aber dass es einfach ganz schwierig ist, da eine genaue Einschätzung zu kommen. Kannst jetzt gerne noch was ergänzen, bevor wir zum nächsten Spiel.
Ich könnte ergänzen, dass wir jetzt zum schnellsten Spieler der NFL Scouting Combine 2020 kommen. Cole McDonald. Christian, wo hast du den denn?
Ja, Cole McDonald hat eine Farm. Weiß ich nicht. Hat auf jeden Fall bei Hawaii gespielt. 6-3 in Redshirt Junior. Gut, von Nicola Martin hat jetzt schon zwei Tackle kassiert für die Aussage. Ist ein Ganzlinge aus der Air Raid mit Upside, mit einer Grade mit 3,9 bei mir. Ende dritte Runde, gerade so Borderline. Kommt aus Los Angeles, Two-Star Recruit, Business Major und ist ab dem Sophomore Year Starter, interessanterweise. Sein alter Head Coach wird jetzt der neue Head Coach an der University of Washington. Nick Rolovich, ein ehemaliger Quarterback von Hawaii. Also wird sich an der Air Raid bei Washington State nichts ändern, Roman. Das freut uns doch alle sehr.
Wuhu!
Vor allen Dingen, wenn man dann gegen eine Academy School im Bowl Game untergeht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Für mich ist McDonald vermutlich mehr ein Backup-Quarterback, könnte sich mit Geduld zu einem Low-End-Starter entwickeln. Deswegen die 3-9. Mir gefällt seine schnelle Wurfbewegung, meistens schnelle Entscheidungen, das übrigens aber auch Air Raid typisch ist, muss man sagen. Attackiert gerne die Mitte des Feldes, generell ein akkurater Quarterback. Highlight-Throws sind krass gut, Arm ist gut genug, stellenweise sehr gutes Ballplacement. Vor allem bei Downfield-Würfen, das sind zwei der richtig, richtig tolle Dinge dabei. Pressure Awareness, also Druck ist okay, ist nicht großartig, aber ist für einen College-Quarterback absolut in Ordnung. Genau, wenn man ihnen die Head-Scratcher über die Mitte abgewöhnt, dann durchaus eine gute Entscheidung, denn da waren auch ein paar Dumme dabei. Und ist ein Ganzlinger. Also das ist tatsächlich jemand, der ja, ausgesprochen mutiger Quarterback ist, sagen wir es mal so. Pässe travel etwas, zum Negativen zu kommen, übersieht gerne mal einen Linebacker oder einen Safety in der Mitte des Feldes, was dann halt zu Interceptions führt, von denen der 14 geworfen hat, allerdings bei 33 Touchdown-Pässen dieses Jahr. Sein Arm ist okay, nicht überragend, hin und wieder Präzisionsprobleme, vor allen Dingen kurz nach außen. Denkt, er kann jeden Wurf über die Mitte treffen, was dann halt nicht passiert ist. Macht wenig mit seinen Füßen und hat da halt noch eine gewisse Upside und hat einfach eine hohe Anzahl an Interceptions. Das kann man irgendwo nicht wegdiskutieren. Wenn man ihm gewisse schlechte Angewohnheiten auscoachen kann, dann glaube ich, dass er sich zum Low-End-Starter entwickeln kann. Deswegen Cole McDonald von der University of Hawaii mit einer 3-9 bei mir auf dem Board.
Ich habe ihn mit einer 4,5. Also sind wir, ich würde jetzt trotzdem mal behaupten, in der Range ähnlich bei McDonald. Was ich zu ihm einfach mal ansprechen möchte, beziehungsweise auch zu seiner Verteidigung etwas ansprechen möchte. Der Rest der Offense bei Hawaii war grausam. Also die Offensive Line wurde regelmäßig düpiert von Pass Rushern, seine Receiver haben regelmäßig Bälle gedroppt, beziehungsweise keine vernünftigen Routen gelaufen. Nichtsdestotrotz ist Cole McDonald kein perfekter Quarterback, deswegen habe ich ihn auch nur Mitte der vierten Runde. Du hast es angesprochen, die Fußarbeit ist noch ausbaubar, um es mal positiv auszudrücken. In der Offense hat er sehr viel mit First Read Throws gearbeitet, also immer sehr schnell zum ersten Spieler, den er lesen durfte, gegangen. Was teilweise auch daran lag, dass er nicht mehr Zeit hatte, aber ja, in der NFL sollte das noch besser werden, dass er eben sich dann vielleicht auch mal die Zeit nimmt, die Fenster zu lesen und auch wirklich die beste Option auszusuchen. Die Interceptions hast du angesprochen, die Linebackers und Safety, die er übersieht, über die Mitte hast du angesprochen. Ich glaube, nicht angesprochen hast du, dass ich den Eindruck hatte, dass auch bei seiner Release der Wind-Up etwas lang ist und noch verkürzt werden könnte. Also im Endeffekt der Anfang der Wurfbewegung, dass er da eben etwas lange ausholt. Ballplacement muss er noch arbeiten. Kraft im Arm ist gut, nicht sehr gut oder überragend. Halt, wie es so schön heißt, kann alle Würfe machen, leider nicht mehr. Accuracy ist okay, wie gesagt, mit der Fußarbeit mit Sicherheit auch noch ausbaufähig. Pressure Awareness habe ich bei ihm mir aufgeschrieben, nicht immer da. Nichtsdestotrotz, er hat Starter-Tools. Ja, Athletik hat er bei der Combine unter anderem gezeigt, weil, wie gesagt, er hat die schnellste 40-Yard-Zeit gelaufen. Also im Zweifel kann er auch selber mit dem Ball laufen. Er hat die Kraft im Arm, um eben alle Würfe zu machen. Er hat zumindest eine ausbaufähige Accuracy, die nicht total horrend ist, wo ich halt denke, darauf lässt sich aufbauen. Er könnte im Idealfall, denke ich, ein Starter in der NFL werden. Wie gut, weiß ich jetzt nicht. Also ob es wirklich so für das High-End reicht oder mehr so, ich sag jetzt mal, Alex Smith-Niveau seiner Upside ist, wird sich zeigen. Aber wie gesagt, der braucht halt auch noch ein bisschen an Entwicklung, um dahin zu kommen. Vielleicht bleibt da auch ein Backup, vielleicht wird auch gar nichts aus ihm. Wer weiß, wir nicht. Deswegen rate ich einfach mal, dass es sinnvoll wäre, ihn in der vierten Runde zu draften.
Also ganz ehrlich, lieber den in Runde 3 als viele von den genannten Herbert, Love, Eason an 6.
Ja,
Also,
das würde ich unterschreiben.
das könnte sehr, sehr langer Drafttag werden, Roman. Das könnte für dich
Also
auch, auch es Scheiße bauen mit Dak Prescott, was ich nicht glaube. Aber.
erfahrungsgemäß werden es sehr lange 3 Tage.
Ja, das ist ein Argument. Wir kommen zum letzten Quarterback vor den großen zwei. Aber deswegen soll diese nicht minder ausführlich behandelt werden, nämlich James Morgan. Von Florida International, ein Redshirt Senior, 6'4", 229 mit 9,75 Händen, ist ein Pocket Quarterback mit Upside und Konstanzproblemen. Genau wegen dieser Probleme habe ich ihn mit einer 5,1 Anfang der fünften, Ende der vierten Runde. Ist ein Green Bay Wisconsin Native. Kann man sich vielleicht mal merken. Freestyle Recruit hat schon, ich hätte fast gerade Examen gemacht, aber da sind wir ja schon weiter, schon Abschluss im Bereich Jura. Und geht aber jetzt in Richtung Public Administration. Academic Standout war ursprünglich bei Bowling Green und dann entsprechend als Graduate Transfer zu Florida International im Juniorjahr. Genau. Er hat eine ordentliche Fußarbeit, Arm ist gut genug, kann auch Spots werfen, hat Highlight-Würfe, schnelle Release, gute Präzision, kurz, ziemlich natürlicher Arm, kann den zweiten Read finden, ziemlich gute, also Highlight-Throws habe ich schon gesagt. Und hat gegen Arkansas State, das Spiel war sehr, sehr gut. Und hat ein paar Würfe reingeballert, die ich krass gut fand. Ist inkonstant mit der Präzision, ist nicht mobil, unterwirft tiefe Würfe, das spricht dafür, dass er nicht den stärksten Arm hat, hält den Ball manchmal sehr lange, im Downfield keine Konstanz, wirft bei Third Downs gerne tief in Coverage, so ein bisschen Armpunts, aber halt nicht bei vierten Versuchen, sondern bei dritten Versuchen. Nicht konstant genug, um ihn höher als in der fünfte Runde zu ziehen. Und ich habe für mich aber auch aufgeschrieben, dass das für mich von den Quarterbacks einer der Spieler war, die ich am schwierigsten greifen konnte. Also auf den konnte ich mir am schwierigsten reinmachen. Deswegen James Morgan, ein interessanter Spieler von Florida International. Ich habe ihn mit einer 5,1.
Ja, also als ich mir das Tape von James Morgan angeguckt habe, hat sich in meinem Kopf wirklich die Frage gestellt, warum wir über ihn sprechen wollen. Ich habe ihm undrafted 1 Grade gegeben, weil ich so gar nicht mit ihm warm geworden bin. Du hast eben angesprochen, Kraft im Arm ist okay, wobei dann eben man, also mir schon aufgefallen ist, bei längeren Würfen muss er da schon ordentlich ausholen, um da hinzukommen. Seine Fußarbeit fand ich nicht gut, entsprechend seine Accuracy sehr wackelig. Ich habe jetzt gar nicht die Statistik mir aufgeschrieben, wie viele Interceptions er über die Saison geworfen hat, aber mindestens genauso viele wurden nochmal von Defensive Backs gedroppt. Hat also wirklich andauernd absolut dumme Würfe drin gehabt, die, ja, bei denen er sehr viel Glück hatte, dass es dann nicht Interceptions wurden. Keine Pressure Awareness, also nimmt Druck einfach überhaupt nicht wahr. Er starrt seine Receivers gerne an. Ich habe zumindest mir aufgeschrieben, dass ich keinen Wurf wahrgenommen hat, bei dem er mit Antizipation geworfen hat, sondern immer dieses, dass er den Receiver wirklich erst offen sehen musste, bevor er geworfen hat. Eben keine Würfe, die er an Spots geworfen hat, bevor der Receiver seinen Cut gemacht hat. Positiv habe ich mir aufgeschrieben, quicker Release bei kurzen und mittleren Würfen. Positiv habe ich mir aufgeschrieben, gegen Arkansas State waren ein paar nette Sideline-Throws dabei. Allerdings hat er, glaube ich, auch gegen Arkansas State, also zumindest gedanklich hat sich das bei mir so festgehangen, dass ich dann so bei dem Tape gucken dachte, okay, vielleicht sollte ich ihm doch irgendwie so eine Siebtrunden-Grade oder sowas geben, weil das waren jetzt ein paar nette Würfe. Und dann wirft er, ich weiß nicht, ob es dann eine Interception war oder eben wieder so eine Bewerbung, die dann der Defensive Back einfach gedroppt hat, wo ich dann dachte, okay, nee, das ist undrafted, den kann man aufs Practice Squad packen, einfach mal gucken, ob man den in irgendeiner Weise entwickeln kann. Denn so ein paar Tools sind zumindest mal da, aber einfach vom Quarterback-Spiel her ist mir das alles viel zu nicht gut, um in der NFL bestehen zu können.
Okay, dann gebe ich dir einen guten Rat. Schau dir keinen weiteren Quarterback an, als die gesprochen haben. Also, ich werde jetzt mal die Sleeper vorziehen, weil wir jetzt einfach nur um die beiden dicken Namen reden.
Also ich sag mal, wenn ich irgendwann mal ganz viel Zeit habe, werde ich mir offensichtlich Steven Montez angucken müssen, einfach weil er sich in mein Herz gebrannt hat mit einer sehr, sehr guten halben Redshirt Freshman-Saison, die er vertreten für Sefolufau spielen durfte seinerzeit, wo er wirklich extrem gute Ansätze gezeigt hat, aber dann irgendwie danach nichts mehr weiter gezeigt hat.
Also Montez ist tatsächlich der einzige Quarterback, und jetzt kommen wir zu den Spielen, die nur ich gesehen habe, jetzt erstmal ganz kurz, den ich mit der fünften Runde noch auf dem Board habe, Mitte fünfte Runde. Und ja, Nate Stanley von Iowa Anfang sechste, Lee Werke von Michigan State Ende sechste, Huntley von Utah Anfang siebte, Perkins von Virginia Borderline Draftable und Patterson Undrafted von Michigan. Ich will noch Josh Love von San Jose State sehen und jedenfalls den Luke von Oregon State, der einen ganz schönen Arm haben soll. Aber die werden dann hinten dran kommen, quasi als Sleeper. Keine Sleeper sind die nächsten beiden Spieler, Roman, auf die wir jetzt zu sprechen kommen. Nämlich zwei sehr, sehr gute Quarterbacks, die, und das kann ich an der Stelle auch schon sagen, bei mir ziemlich hohe Grades geholt haben. Wir fangen natürlich alphabetisch mit Burrow an. Ich hau die Grade mal als erstes raus, bevor ich alles weitere sage. Ich bin mit einer 1-2 auf dem Board, was meine bestvergebenste Quarterback-Grade ist bisher. Burrow ist von der LSU, Redshirt Senior, 6'3", 221 mit 9er Händen. Und das ist tatsächlich ein Concern, dass da nicht 9,5 oder zumindest 9,25 steht. Dazu aber gleich noch ein bisschen mehr. Persönliches kommt aus Ohio, 4-Star Recruit, hat einen Abschluss in Consumer und Financial, Family Financial Services. Ursprünglicher Ohio State Commit, der dann allerdings vor seinem Juniorjahr getransfert ist und dann 2 Jahre Starter bei LSU war und jetzt dieses Jahr sich auch einen nationalen National Championship geholt hat mit vermutlich einer der besten College Offenses auf jeden Fall der letzten 20, 25 Jahre. Vater hat Quarterback bei Nebraska gespielt und war Coach bei Ohio. Zwei Brüder spielen bei Nebraska. Das Lustige ist, also er hat selber keine Offer von Nebraska bekommen Und als er dann den Transfer gemacht hat, ist dann der neue Nebraska-Head Coach Scott Frost mit den Worten zitiert worden: Glaubt ihr wirklich, dass der besser ist als das, was wir hier haben?
Die Antwort wäre
Takes.
ja gewesen.
Die Antwort wäre ja gewesen und Takes, die einem im Laufe der Geschichte mal um die Ohren fliegen können, speziell wenn man gesehen hat, was Nebraska gemacht hat. Schöne Grüße an Jan Weckwerth an der Stelle. Möchte ich nicht verhehlen. Wie sehe ich ihn? Sehr guter, präziser, tougher Quarterback. Sollte direkt starten und ein Team besser machen. Er hat jetzt bei der Combine keine Drills gemacht. Das sollte man noch vielleicht dazu sagen, was ich aber auch irgendwo verstehe. Ich habe bei mir tatsächlich auf der positiven Seite, wie man sich bei der Grade vorstellen kann, einiges unterstrichen. Gute Fußarbeit, kann den Schritt in der Pocket machen, hat eine der besten Pocket Awarenesses der letzten Jahre, richtig gut auf dieses Level 10 Yards bis 25 Yards, hat einiges an Toughness, vor allen Dingen als Läufer. Vermutlich die beste Pocket Awareness, die ich bis dato gesehen habe in einem Quarterback. Es ist ein hohes Lob. Ich weiß, dass ich jetzt, ich meine, ich habe in den letzten 6 Jahren immer um die 14 bis 15 Quarterbacks gesehen. Von daher, das ist aus meinem Munde, zumindest für meine Verhältnisse, schon echt ein ziemliches Lob. Präzision kurz, beeindruckende Konstanz, ziemlich gut unter Druck. Präziser Quarterback mit guter Technik, nichts an ihm oft sagt wow, also er hat nicht permanent so diese überragend krassen Würfe in enge Coverage, aber was Entscheidung, Präzision angeht, ist es überragend. Man gewöhnt sich an seine Klasse, steht bei mir. Ist komfortabel über die Mitte zu werfen, kaum Improvisation, was man ihm positiv als auch negativ auslegen kann. Trifft Receiver aus vollem Lauf, wenige schlechte Entscheidungen. Herausragendes Stats 2019, die man an der Stelle nochmal erwähnen kann, 76,3 Completion Percentage, 10,8 Yards pro Wurfversuch, 60 Touchdowns bei 6 Interceptions. Das sind wahnsinnige Zahlen. Negativ ist ein 96er Jahrgang, du weißt, Roman, Redshirt Seniors, ich hasse Redshirt Seniors, also das hat dazu geführt, dass ich ihn massiv runtergegradet habe. Hat manchmal Probleme mit Pässen, die an der Anspiellinie runtergeschlagen werden. Manchmal unterwirft er Pässe. Bei drittem und ja, vor allen Dingen dritten und fünf und länger wirft er gerne mal vor die Sticks, also ein Jeff Fisher Quarterback, wie er im Buch steht. Hin und wieder Präzisionsprobleme nach außen auf dem Level 7 bis 10 Yards. Wirft relativ selten den Deep Ball. Deswegen ist das schwer zu evaluieren. Not a Rocket Arm steht bei mir. Also so die Kritik an ihm ist, er hat nicht den stärksten Arm, er hat relativ kleine Hände. Ich habe auch jetzt nochmal aktiv nach Spielen gesucht. Meines Wissens nach hat LSU wirklich kein Spiel in einem massiven Regen gehabt, wo er als Starter ist. Deswegen, das ist hart zu evaluieren. Aber wenn es um Technik geht, wenn es um Pressure Awareness, Pocket Awareness geht, wenn es um Entscheidungen geht und auch wenn es um Präzision geht, ist Burrow schon eine absolute Klasse. Und klar, eine weitere Red Flag, die ich jetzt nicht erwähnt habe, er hat nur ein Jahr auf diesem Level gespielt. Er hat sich bei Ohio State nicht durchgesetzt und er hatte ein ordentliches und durchschnittliches Jahr bei LSU, war damit zwar auf dem Radar der Scouts, aber es war bei weitem nicht so, Roman, dass er vor dem Jahr als ja, das Beste schlechthin gegolten hat, sondern wirklich eher ein Sleeper. Ich habe ein paar Fragezeichen und die 1-2 ist für mich näher an der 1-3 als an der 1-1, aber Joe Burrow ist ein toller Quarterback, deswegen mit der 1-2.
Was? Also,
Hast du ihn so viel schlechter?
ich habe Joe Burrow mit einer 1,0. Wir haben den
Okay.
akkuratesten Quarterback, den ich seit 2013 gesehen habe. Wir haben die abgefahren beste Pressure Awareness, die ich jemals gesehen habe. Der trifft keine dummen Entscheidungen. Der hat ein tolles Ballplacement. Der hat eine vernünftige Athletik, der kann aus dem Laufen heraus sehr akkurat immer noch werfen. Ich gebe dir das Argument, dass er das nur ein Jahr lang gezeigt hat, aber das war ein abgefahren gutes Jahr, Christian. Und auch wenn die Offense um ihn herum, also beziehungsweise die Spieler um ihn herum sehr gut waren, meine Fresse war das Tape von Joe Burrow gut. Also, ich, wenn du noch sagst, das ist auf der 1,3-Seite von 1,2, da drehe ich doch durch. Was willst du denn noch vom Quarterback sehen?
Bisschen mehr Arm.
Also,
Also er reicht so, ich sage nicht, der
der kann,
Angst
also
ist ab, wenn er da ist.
ich hab ihn auch schon eine 50 Yard Completion werfen sehen. Und dann halt 50 Air Yard Completion. Den Arm hat er. Also er hat jetzt keinen Jamarcus Russell Arm, er hat keinen Jordan Love Arm.
Ja gut, dass das nicht immer zu Erfolg führt, haben wir auch schon festgestellt, ne? Insbesondere bei Herrn Russell.
Er hat keinen Patrick Mahomes Arm. Aber
Ja, vielleicht war ich zu
er
kritisch.
hat einen kräftigen Arm.
Ich gebe zu, dass mir oft, ich weiß nicht, vielleicht haben mir diese Mega-Würfe in enge Fenster gefehlt, aber er braucht sie halt nicht, ne? So,
Ja, also
oder habe ich die einfach nicht so krass gegradet, weil ich habe das habe ich bei Tua übrigens, zu dem wir gleich kommen. Deswegen habe ich das mit, man gewöhnt sich an seine Klasse geschrieben. Weißt du, irgendwann wird es langweilig, bis zu einem gewissen Grad, weil er die halt trifft. Also.
wirklich so das einzige ansatzweise Negative, was ich hier bei mir noch stehen habe, ist, dass er häufiger den Ball noch wegwerfen sollte, anstatt Sacks zu kassieren, wenn er scrambled. Das habe ich. Und ich sag mal, das sollte man ihm relativ einfach beibringen können. So Junge, wenn du da nach außen läufst, werf den Ball einfach weg. Alles klar, mache ich. Oh, super. Ja, also Bengals, nehmt den First Overall. Das ist euer Franchise Quarterback. Das ist der beste Quarterback, den ich gesehen habe. Andrew Luck habe ich leider nicht mitbekommen. Der war
Vor 12,
genau
vor
das
12
Jahr vor
Zeit.
uns. Genau. Dementsprechend den Vergleich kann ich jetzt nicht machen, ob es jetzt der beste seit Andrew Luck ist oder sogar noch besser. Zumindest aus meiner Sicht, ja, mit Joe Burrow macht man nichts falsch und eins.
Und was Bengals-Fans vielleicht beruhigen kann, und das vielleicht als Abschluss, Burrow hat ja gesagt, wenn er an 1 gezogen wird, dann spielt er da. Sieht jetzt im Moment erstmal nicht danach aus, als wenn er einen Eli Manning machen würde. Wobei, wo Burrow recht hat, finde ich, er hat Leverage. Also er hat, mit seiner Qualität hat er Leverage.
Ja, ich meine, um einen Eli zu bauen, muss man halt auch schon Eli sein.
Das ist korrekt, ja, und einen Vater haben, den man ja zugute halten muss, dass er jahrelang in einem schlechten Saints-Team verdroschen worden ist und der eine gewisse Skepsis gegenüber der Chargers-Franchise hatte. Jetzt könnte man sagen, vielleicht nicht komplett unberechtigt.
Nee, andererseits, ja, die Chargers sind dann letzten Endes beim besseren Quarterback gelandet.
Glaube ich auch wenn die Geschichte, der eine in die Hall of Fame kommen wird, der andere vermutlich nicht. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Tour, Roman, wollen wir über Tour reden?
Wir können gerne über Tour reden, ja.
Ich hoffe, dass du ihn nicht zu weit von deiner Burrow Grade weghast, ja, sonst verstehe ich, glaube ich, dir nicht mehr. Given name ist Tua Niagamanuela Pola, ist Hawaiianer, 5-Star-Recruit, hatte direkt als neuen Spieler Freshman gemacht, ziemlich religiöse Familie, jüngerer Bruder Tolia ist auch bei Quarterback bei Alabama, wird allerdings nächstes Jahr vermutlich nicht starten, sondern es wird Matt Jones im Normalfall sein. Vier Geschichte hat einiges und Verletzungsproblem gehabt mit einer Hüftproblem, Knieproblem, Knöchel-OP, gilt als humble und ist Linkshänder und jetzt habe ich meine Grade nicht gesagt. Burrow bleibt der am besten geradete Quarterback, weil ich auch bei Tua die 1-2 habe. Ich habe beide wertungsgleich. Wenn ich mich frage, wen nimmst du in einem Vakuum? Ich bin eher bei Tour. Gebe ich zu. 9, 7, 8 Hände bei der Combine. Rest konnte er aufgrund der Verletzung nicht machen. Warum steht Tagovailoa da, wo er steht? Für mich die krasseste Präzision kurz, die ich in all den Jahren gesehen habe. Ballplacement kurz ist herausragend. Ich meine, ja, er hat krass schnelle Receiver gehabt. Aber die immer so ins Stride zu treffen, keine Ahnung, hat mich begeistert. Auch bei ihm gewöhnt man sich für meinen Geschmack an seine Klasse. Fußarbeit ist gut, Technik ist gut, alles wirkt smooth. Ja, er muss keine Überwürfe machen, weil alles andere klappt steht bei mir. Also er hat jetzt auch nicht permanent so diese Würfe. Er hat diese Wow-Würfe drin, aber sie sind auch nicht so regelmäßig. Ist gut über die Mitte, kann den Schritt aus der Pocket raus machen. Arm ist gut genug. Ist gut nach außen und an die Seitenlinie. Ja, kann tief werfen, auf jeden Fall, habe ich mehrfach gesehen. Bei ihm bin ich tatsächlich bei der Überlegung eher 1-1 oder 1-2 gewesen. Ich bin bei der 1-2 rausgekommen, weil er eben mit 6-0, 2-17 ein bisschen undersized ist und das merkt man manchmal in den Spielen, wenn er sich Throwing Lanes suchen muss. Und dann sind wir auch bei der negativen Seite. Er hält den Ball manchmal zu lange, ist mir besonders gegen Georgia aufgefallen. Die Größe ist manchmal ein Problem. Wenn es dann einfach, wie gesagt, helf mir mal gerade.
Throwing Lanes.
Ja, Throwing Lanes. Ist das Wort, auf das Wort wäre ich auch gekommen. Das steht sogar hier. Einfach, er muss sich Platz suchen, um seine Pässe zu werfen. Und dann muss er sich mitunter mal an O-Linern vorbeimanövrieren. Das allerdings kann.
Das Drew Brees Problem.
Ja. Krass zum Pick gegen Tennessee, hat generell in der Red Zone das ein oder andere Problem gehabt. South Carolina kommt da in den Sinn. Hat jetzt nicht den Luck Flacco Mahomes Arm. Hin und wieder Probleme mit Pässen, die halt runtergeschlagen werden. Ist manchmal zu spät mit dem Football. Und dann kann der Defender halt das Play machen. Wenn ich jetzt die Entscheidung treffen muss, jetzt würde man sagen, Christian, du hast beide Grade gleich, hast Tour eigentlich einen Moment höher. Auch wenn ich sage, ich kann Verletzungen nicht beurteilen, Roman, ich würde vermutlich trotzdem Burrow eben ziehen, weil die Fragezeichen, die ich bei Burrow habe, die sind einfach geringer als die, die ich bei Tour habe. Bei Tour habe ich die Größe, bei Tour habe ich die Verletzungen, und das sind für mich größere Backsteine. Backsteine ist ein zu harter Begriff. Also größere Probleme als bei Burrow, bei dem ich da vielleicht auch ein bisschen picky gewesen bin. Mein Gott. Wie gesagt, dass er Linkshänder ist, ist für mich kein Problem. Gibt es nur extrem wenige. Ich glaube, wir haben im Moment, haben wir überhaupt einen Starter? Ich weiß, Vic war Linkshänder. Aber
Nee.
es sind echt, also es ist erstaunlich, Roman. Normalerweise müsste es rein vom, wobei ich glaube, die ganzen guten Jungs, die mit links extrem gut werfen können, die werden halt Pitcher.
Ja, ich wollte gerade sagen, die gehen wahrscheinlich eher zum Baseball dann, ja.
Also der Punkt ist, ich liebe die Präzision und du weißt, ich bin der Ball Placement nicht bei Tour, deswegen habe ich mit der 1-2, deswegen hätte ich ihn auf meinem Board im Vakuum über Burrow und ich bin jetzt echt gespannt, weil es gibt ein paar Fragezeichen, wo du ihn hast. Ich schätze mal auch relativ hoch.
Ja, weil bei Tua Tagovailoa war ich wirklich am Kämpfen mit der Grade, ob ich ihm eine 1,1 oder auch eine 1,0 gebe. Und ich bin dann letzten Endes auch bei der 1,0 gelandet,
Krass.
weil ich dann mir irgendwann dann auch der Gedanke kam, dass man einfach ein Spieler, der nur gute Plays macht, bekommt man einfach nicht. Das ist einfach nicht möglich. Selbst der beste Footballspieler aller Zeiten hat
Ja.
hier und da mal ein schlechtes Play. Eben so ist es bei Joe Burrow, so ist es auch bei Tua Tagovailoa. Das sind keine perfekten Quarterbacks, aber sie sind beide einfach so gut, wie es einfach nur gut sein kann, so gefühlt. Und das ist für mich dann eben die 1,0. Denn ist es wirklich, beide sind besser als alles, was ich bisher gesehen habe auf Quarterback. Für mich ist trotzdem auch nur vom Tape her, hätte ich Burrow halt einen Zacken höher. Also wie gesagt, bei Tua war es für mich so halt schwanken zwischen 1-0, 1-1 und Burrow war für mich halt klar 1-0. Dementsprechend ist halt Burrow für mich der QB1 und Tua der QB2, auch wenn ich sie wertungsgleich habe. Aber ja, auch bei Tua, du kriegst einfach einen richtig geilen Quarterback, wenn du ihn draftest. Und anstatt jetzt im Endeffekt alles das zu erzählen, was du schon erzählt hast zu ihm, will ich einfach mal so die Frage aufwerfen, die gefühlt, also zumindest aus meinen Augen im Moment viel zu wenig diskutiert wird. Also der Gedanke ist mir dann halt gekommen, als ich ihn mir angeguckt habe. Sind wir sicher, dass Washington ihn an 2 nicht zieht?
Ja, ich habe diese Debatte neulich mal auf Twitter geführt. Das ist irgendwie eine Woche her.
Okay, habe ich wohl dann leider nicht mitbekommen. Tut mir
Roman,
leid.
Punkt ist, ich weiß, dass ich mich jetzt vielleicht also ich glaube nicht, dass es passieren wird, weil Bruce Allen, der Owner von Washington, hat eine ganz starke Connection zu Urban Meyer und Ohio State. Ich glaube nicht, dass es passieren wird. Aber wenn du bei Tour keine Fragezeichen hast, ich kann nur sagen, ich habe Chase Young gesehen, ich habe eine sehr hohe Grade bei Chase Young. Das ist mir scheißegal. Wenn du keine Sorgen medizinischer Natur hast, picke ich den. Oder ich lasse mir einen Allerwelts-Trade bezahlen. Aber normalerweise picke ich den. Weil, jetzt stell dir mal vor, die Lions gehen von 3 runter. Also ich glaube, du musst für Tour an 3. Wenn die medizinischen Sachen sauber sind, und das, was wir jetzt bei der Combine gehört haben, klang gut, aber nochmal, wir tun das schwer, uns das zu beurteilen. Wenn die medizinischen Sachen sauber sind, du musst es schon für ganz andere Quarterbacks an 2 hoch.
Ja, also ganz,
So.
wenn ich ein Team wie die Dolphins, wie die Chargers bin, die einen neuen Quarterback suchen, ich versuche an 2 hochzukommen, Stand jetzt. Und erst dann, wenn ich aus Washington höre, dass definitiv klipp und klar, die gehen nicht von 2 weg, die werden da, und man im Endeffekt auch weiß, die werden da selber Tua nicht draften, sondern eben Young oder wen sonst noch immer. Dann würde ich erst bei den Lions anklopfen.
Roman, du bist das Front Office des Washington Pro Football Teams. Das wird zwar jetzt extrem schwer für dich, rein emotional, aber selbst versetze dich mal in die Lage.
Ja.
Die Chargers kommen und sagen, ihr kriegt Joey Bosa, unseren Second Rounder dieses Jahr und unseren ersten One Pick nächstes Jahr. Machst du den Trade?
Zusätzlich zu dem First Round dieses Jahr.
Ja. 6, zweite Runde nächstes Jahr, erste Runde. 6 ist viel, oder?
Also ja, würde ich effektiv machen, weil also bei Bosa weißt du im Endeffekt, was du kriegst. Ich meine, so gut Young als Prospect ist, weißt du dann letztendlich trotzdem nicht, wie er sich entwickeln wird. Bei Bosa, auch wenn der ein bisschen Verletzungshistorie jetzt mittlerweile hat, weißt du effektiv, was du kriegst, und das ist eben ein sehr guter Edge Rusher. Und dazu dann eben 2 First Rounder und ein Second Rounder, das würde ich dann nehmen.
Also ich glaube, du musst halt schon echt Haus und Hof auf den Tisch legen.
Ja.
Der Punkt mit Bosa aus Chargers Sicht ist für mich, das könnte man sagen, warum gibst du den besten Spieler her? Ich glaube nicht, dass Bosa, wenn er Free Agent wird, und klar, wir müssen jetzt mal abwarten, wie die Collective Bargain Agreement Verhandlungen weitergehen. Also ob beispielsweise noch sowas wie ein Franchise Tag drinne sein wird, das ist ja komplett offen. Ich glaube nicht, dass Bosa einen regulären Vertrag als Free Agent bei den Chargers unterzeichnet. Da wette ich Haus und Hof dagegen. Glaube ich nicht. Es sei denn, es läuft alles in Los Angeles viel besser, aber wir wissen ja schon, dass die Verhandlungen über seinen Rookie-Vertrag sehr, sehr problematisch waren, wegen Kleinigkeiten. Und deswegen glaube ich, also natürlich ist es übel, weil also es ist ein super Spieler, müssen wir uns überhaupt nichts zu sagen, so einer der am höchsten auch gegradetsten Spieler, die ich hier hatte. Aber wenn Tour medizinisch sauber ist, dann will ich, dass die Chargers Haus und Hof raushauen, um dahin zu kommen. Also, ich würde es machen. Und wenn ich Washington bin, klar, du hast letztes Jahr einen Quarterback gezogen. Bin ich
Ja.
ganz ehrlich, ich habe die Cardinals letztes Jahr dafür lange kritisiert. Ich würde sie auch immer noch für ihr Kommunikationsverhalten kritisieren. Nach dem ersten Jahr sieht es so aus, als wenn sie nicht zwingend die falsche Entscheidung getroffen hätten mit dem, was sie da getan haben.
Ja, und man muss einfach mal sagen, Kyler Murray ist, oder andersrum, Kyler Murray war letztes Jahr nicht so ein Prospekt, wie es dieses Jahr Tua und Burrow sind. Also das ist einfach nochmal ein
Eben.
ganz, ganz, ganz anderes Level, sage ich jetzt einfach mal, wo ich mir eben Burrow und Tua angucke und mir eben denke, da muss schon einiges schieflaufen, dass das nicht Superstars werden.
Macht ihr bei Tour die Größe keine Sorgen?
Nein. Also da sag ich wirklich, guck dir Russell Wilson an, guck dir Drew Brees an.
Ja, das stimmt. Naja.
Also natürlich. Ne, musst du da ein bisschen drumherum arbeiten in deiner Offense. Und ich meine, das hat er ja auch schon bei Alabama gemacht. Er muss halt einfach ein bisschen mehr hin und her scramblen, um eben um eben seine Throwing Lanes und entsprechend auch dann halt, um hier und da auch mal wirklich gucken zu können, wo wer ist. Aber das ist eben möglich in der NFL. Das hat man eben jetzt. Gerade bei den Beispielen, die ich eben genannt habe mit Wilson und Brees, sieht man, dass das funktioniert und dass das eben auch auf sehr hohem Niveau funktionieren kann. Also da habe ich überhaupt keine Bedenken mit.
Vielleicht sollte man zu dieser 1-0 von dir nochmal sagen, Du warst auch nie höher als 1,3 oder 1,2 bei Kopf.
Doch, doch. Teddy hatte eine 1,2
Ja.
und Darnold und Mariota hatte ich mit 1,1.
Okay. Also für mich, ich hatte niemanden über 1,3. Da standen Teddy und Rosen. Vielleicht war ich bei den beiden sogar noch einen Tacken zu kritisch, auch wenn ich die anderen Grades ironischerweise alle besser waren als deine. Ich würde trotzdem vorschlagen, Roman, dass wir den Podcast an der Stelle rund machen.
Ja, natürlich.
Quarterbacks, schreibt uns eure Meinung. So, das ist für uns ein wesentlicher Teil. Wir haben Spaß, mit euch ins Gespräch zu kommen. Am einfachsten geht es tatsächlich über Twitter. Mit @chris5sh und dem Mar2 Chemist. Sagt uns, wie ihr die Quarterbacks seht, wo ihr Probleme habt, wo ihr Fragen habt, was ihr anders seht, was ihr genauso seht, wie auch immer. Wir freuen uns da, mit euch in die Debatte zu kommen. Und genau, es geht dann Mitte der Woche mit dem nächsten Podcast weiter, Roman. Für
Genau.
unsere Hörerinnen und Hörer, mit den Offensive Tackles.
Richtig. Das war jetzt unser Start in die diesjährige Vorbereitung auf den NFL Draft. Die Quarterbacks habt ihr euch heute anhören dürfen. Unter der Woche bekommt ihr die Offensive Tackles auf die Ohren. Vielen Dank heute fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.